Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu Sexologie, Wissen macht Lust. Ich bin Melina, Sexologin und Therapeutin, und heute tauchen wir ein in ein Thema, das fast jede und jeder kennt oder zumindest glaubt zu kennen: Dating. Dating heute, kann man sagen, ist viel lauter, schneller und irgendwie komplizierter geworden. Wir haben Apps, Algorithmen und eine scheinbar unbegrenzte Auswahl und gleichzeitig viel mehr Unsicherheit als je zuvor. In dieser Folge schauen wir uns an, was Dating eigentlich bedeutet, woher es kommt, wie es sich verändert hat in den letzten Jahren und warum es für viele so ambivalent ist. Und natürlich hört ihr heute nicht nur mich, sondern auch meine wunderbare Podcast-Partnerin Caro, die, so viel ich weiß, auch mindestens schon ein Date hatte in ihrem Leben. Und vielleicht erzählt sie uns ein bisschen aus dem Nähkästchen, von sich selbst oder von sehr, sehr entfernten Bekannten. Hallo Caro.
Ich hatte tatsächlich eine sehr aktive Dating-Phase in meinem Leben.
Nee.
Ja, ohne Scheiß. Ja, mit sämtlichen Apps.
Vielleicht hören wir dann nachher ein bisschen deine Erfahrung anonymisiert. Vielleicht gleich so ein Schmankerl zum Einstieg. Magst du uns in Kürze von deinem allerbesten oder von deinem allerschlechtesten Date erzählen? Sie verdreht die Augen.
Hat richtig Bock. aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich auf... Wo das Schlechte hat halt viel mehr... Spaßpotenzial als das Gute.
Das sage ich ja, komm, wir nehmen das Schlechte. Unterhalt uns ein bisschen.
Also spontan fällt mir einer ein, wo... Also ich warte, so, wir haben abgemacht, wir treffen uns beim Löbecken oder typisch Bern, so, wir treffen uns dort. Mhm. Und dann stehe ich so dort, dann kommt ein Typ zu mir und sagt, Caro? Und ich schaue ihn so völlig angeschissen an und sage, ja... Wo ich denke so, hol ab, ich habe ein Date hier. Und dann stellt sich raus, das ist mein Date. Und dann sieht er komplett
anders aus. Du hast
ihn
nicht erkannt?
Nein.
Hat er seine Haare gefärbt in der Zwischenzeit?
Er hat komplett anders
ausgesehen. Dolles Facial gehabt.
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war wirklich ein anderer Mensch als auf diesen Bildern. So, what the fuck?
Okay. Und, hat er sich ein bisschen anders verkauft auf der App?
Definitiv.
Kann man so sagen, okay.
Und er hat Angst, wo mir in Sinn kommt, ist, ich habe ja, vielleicht hat man es schon gemerkt, mache ich gerne mal einen blöden Spruch und auch ein bisschen Ironie und Sarkasmus und so ist ein Thema, auch bei Dates.
Das hat, glaube ich, auch noch niemand gemerkt.
Und ich habe mal ein Date mit einem Typ, der das einfach nicht gecheckt hat. Und auf jeden sarkastischen Spruch ernst hat geantwortet.
Oh nein.
Ja, also so ein Beispiel, er war recht neu in Bern. Mhm. Und er hat so gesagt, so, dass er immer, um so ein die Umgebung kennenzulernen, andere Heimweg nimmt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst schon sagen, dass du dich jeden Tag verlaufst und deshalb immer wieder neues Zeug entdeckst. Und dann er so, nein, weißt du, ich mache das wirklich bewusst.
So.
Ah, okay. Ja,
aber das sind doch auch schöne, direkte Indizien zur Klarstellung. Man spricht jetzt nicht direkt die gleiche Sprache, wenn es um Humor geht. Das ist ja auch hilfreich, dass er direkt an solche Reibungspunkte gelangt seid.
Ja. Und wirklich so permanent immer wieder. Er hat mich, glaube ich, auch sehr doof gefunden.
Ja, das kann ich auch verstehen.
Nein,
natürlich nicht.
Ey.
Ja, das Lustige ist, wenn Menschen über Dating sprechen, im ersten Moment hat natürlich jeder und jede eine Konnotation, aber die meisten denken, ah, das klingt ja mal nach was Einfachem. Zeit mit jemandem verbringen, den man gern hat oder kennenlernen. Aber wer schon mal gedatet hat, weiß, ganz so simpel ist es jetzt nicht immer. Und jetzt auch gleich schon der Spoiler zu Beginn: Dating ist sehr vielschichtig. Und Dating wird geprägt von unseren Erfahrungen, von unserem kulturellen Hintergrund, von unseren Erwartungen und nicht zuletzt auch davon, was wir eigentlich suchen. Und ob wir das überhaupt klar wissen. Und im Kern, würde ich sagen, geht es beim Dating darum, eine romantische oder auch sexuelle Verbindung zu erkunden, egal ob es was Lockeres ist, ob es ein lockeres Kennenlernen ist, gemeinsames Abenteuer oder der Beginn einer festen Beziehung. Und man kann, denke ich, sagen, Dating ist der ganze Raum dazwischen. Also das Austesten von einer Kompatibilität, von Anziehung, von einer Passung von Werten, Plänen, Emotionen. Spannend ist, Dating verläuft häufig in Phasen. Das ist wie immer kein Bauplan, sondern einfach eine grobe Orientierung, wie das häufig verläuft. Es startet so mit der ersten Anziehung und Annäherung. Dann haben wir das Kennenlernen. Dann vielleicht irgendwann nach der Repetition der Wunsch nach Exklusivität. Und manchmal entsteht dadurch Verbindlichkeit. Dann haben wir so die 4 Stadien mal abgedeckt. Mhm. Aber nicht jede Begegnung läuft natürlich linear. Manche bleiben offen, manche enden abrupt. Manche entwickeln sich überraschend tief, sehr schnell. Und aus manchen wird Freundschaft, was ja auch wunderbar ist. Dating ist also ein sozialer und emotionaler Prozess, mit dem wir uns selbst und andere besser kennenlernen. Mit allen Unsicherheiten, allen Missverständnissen und Erwartungen, die dazugehören. Und ich würde heute gerne mit dir und euch da draußen einen Blick darauf werfen, wie Dating heute funktioniert, welche Plattformen es gibt, wie sich das Datingverhalten verändert hat und was natürlich Studien darüber sagen, was diese Datingkultur heute in unseren Breitengraden eigentlich mit uns macht. Bist du noch dabei oder bist du?
Ich bin schon am Swipen.
Noch am Swipen. Kurz abgedriftet.
Nee, ich denke, das klingt sehr spannend. Das ist ja auch ein polarisierendes Thema. Also, aha, ich kenne sehr viele Leute, die Dating-Apps feiern, sagen, dass sie das bietet Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, die man sonst je nachdem nie getroffen hat im Leben. Und auch kenne ich Leute, die die Apps wirklich verteufeln und, aha, sagen, hey, das ist so frustrierend, man erfährt so viel Ablehnung, es hat so viel Fake-Profile oder Leute, die einfach, ja, nur ein bisschen Bestätigung wollen, die es nicht ernst meinen und wo eigentlich permanent irgendwie mit einer Enttäuschung zu kämpfen haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Studienlage da dazu auch sagt und, aha, vielleicht eben auch irgendwie Tipps, auch, wie man mit dem besser umgehen kann.
Mhm. Wir werden all das beleuchten, also vor allem auch Chancen oder was Menschen daran gut finden und was eigentlich so die positiven Auswirkungen vom heutigen Dating sind, aber natürlich auch, was die Risiken sind und, aha, warum manche Dating-Apps so sehr verteufeln. Ich habe dir zum Einstieg eine Grafik mitgebracht. Und zwar bekommt Caro jetzt hier ein Papierchen. Da sind 2 Balken drauf, mhm, und zwar vom Bundesamt für Statistik. Die haben 2023 eine Erhebung gemacht. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, wie Menschen in den letzten Jahren ihre Partnerin oder ihre Partner kennengelernt haben. Da wurden Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren befragt. Und du kannst dir jetzt mal den ersten Balken angucken. Das ist die Verteilung der Menschen, die den Beziehungsanfang in den letzten 5 Jahren hatte. Was magst du mal beschreiben, was du da siehst?
Ich sehe, dass die Mehrheit sich entweder im Bekannten- oder Freundeskreis kennengelernt, mhm, oder über eine Dating-App, Online-Partnervermittlung oder soziale, ja, Online-Netzwerke, also Social Media. Ist sehr, genau, komisch ausgedrückt für Social Media. Soziale Online-Netzwerke. Ja, sorry.
Genau, magst du denen da draußen noch erzählen, um wie viel Prozent es sich handelt oder wie die Verteilung ist?
Ja, 28% sind im Bekannten- oder Freundeskreis, mhm, und fast 27% eben über Dating-Apps und Ähnliches. Und, genau, dann hat es noch 18% über die Schulausbildung bei der Arbeit und der Rest verteilt sich so ein bisschen über Hobby, Verein, Sport oder über Verwandte.
Genau, es gibt noch so eine schöne Kategorie in einer Bar, Disco, an einem Konzert, Stadt- oder Dorffest.
Ich finde, das Wort Disco sagt doch auch niemand mehr heutzutage, nicht?
Doch, Ich gehe doch nicht das vor.
Nein, also gut, nein, bitte, wenn du mir das jemals vorschlagen würdest, würde ich sagen, nein, Melina, da gehst du jetzt definitiv allein in die Disco.
Genau, so. Das heißt, wir haben ein Drittel ungefähr, die in den letzten 5 Jahren Partner, Partnerin kennengelernt haben über bekannten Freundeskreis und fast ein Drittel über Dating-Apps oder andere Partnervermittlungen. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Vergleichsgruppe, die ihre Beziehung vor 15 Jahren begonnen hat. Jetzt möchte ich dich sehr explizit nach den 2 Dimensionen fragen, die du zuerst benannt hast. Mhm. Was ist jetzt da der Unterschied?
Es sind ein bisschen mehr, nämlich 31% bei im Bekannten- oder Freundeskreis. Mhm. Und Online-Dating hat nicht mal mehr eine Zahl. Das ist irgendwie so ein Mini-Feldli, wo nicht mal mehr eine Zahl verdient hat. Also ich gehe davon aus, es ist irgendwie unter 5% oder so. Ja, also mega wenig.
Ja.
Crazy. Dafür bedeutend mehr ihre Bar Disco an einem Konzert.
Da hat sie das Diskurs noch gegeben. Hat.
Ja, 18%. Ja. Das ist, vielleicht hat auch niemand die Frage verstanden. Wer ist so Disco? I don't know her.
Du meinst die Neuen. Ja. Nee. Und ja, und das zeigt ja sehr, sehr deutlich, dass sich auch wirklich verändert hat in den letzten 15 Jahren, wie Menschen ihre Partnerin oder Partner kennengelernt haben.
Ja, aber ich erinnere mich, vor 15 Jahren bin ich ja anfangs 20 gewesen. Und dort hat es zum Beispiel so StudiVZ gegeben.
Ja.
Und dort hat man einander noch so geruschelt und so.
Ja, genau.
Das war ja auch sehr, sehr komisch gewesen. Aber es stimmt, so Online-Dating hat so einen ganz komischen Beigeschmack gehabt. Es hat so, ich weiß gar nicht mehr, wie es geheissen hat.
Das war doch pervers.
Ja, irgendwie so einfach nur die komischen, verzweifelten Leute sind dort drauf. Mhm. Aber sicher nicht Leute wie du und ich.
Hätten wir jetzt sicher auch Leute, die sagen, ja, also ihr zwei seid auf jeden Fall eine Randerscheinung.
Komisch und verzweifelt.
Was aber keine Randerscheinung mehr ist, ist Online-Dating. Also wir sehen, es ist ein echter gesellschaftlicher Wandel und er beeinflusst natürlich auch, wie wir uns zeigen, wie wir auswählen und wie wir Beziehungen überhaupt beginnen. Es ist kein Wunder also, dass viele, vermutlich die meisten beim Stichwort Dating sofort an die Apps und Plattformen denken und nicht an die Disco oder die Bar um die Ecke. Aber das hat natürlich 2 Seiten. Wir haben es eingangs schon gesagt, große Chancen und aber auch neue Herausforderungen. Und ich möchte gerne mit dir, Caro, mal die Dating-Kultur von heute unter die Lupe nehmen. Mhm. Was daran findest du persönlich wirklich bereichernd und wo lohnt sich ein eher kritischer Blick?
Hey, ich habe es vorher schon so ein bisschen angetönt. So das Bereichende finde ich wirklich, du kommst ein bisschen aus der eigenen Bubble raus. Weil sonst bist du ja recht beschränkt gewesen, entweder die Leute, die halt gerade in deinem Umfeld wohnen oder Leute, die dir vorgestellt werden oder die du bei der Arbeit kennenlernst. Und so hast du die Möglichkeit, sehr, sehr viele Menschen kennenzulernen, denen du aber sonst nie begegnet wärst.
Ja. Absolut.
Und das ist eine mega Chance und das kann auch schön sein. Und ich meine, es gibt ja auch sehr viele verschiedene Dating-Apps, die dann irgendwie noch so gewisse Special Interests bedienen oder irgendwie ein gemeinsames Hobby oder eine gemeinsame Leidenschaft. Also, dass du sehr viel gezielter irgendwie dann auch vielleicht ihre Bubble kannst suchen nach jemandem, der zu dir passt. So. Das finde ich sehr positiv. Auch gerade für Leute, die vielleicht sagen, hey, ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht das gleiche Hobby teilt.
Yeah.
Oder der nicht den gleichen Lifestyle hat. Oder wo sich nicht auch für die politischen Themen interessiert. Was es auch immer ist. Und ich finde, das macht es sehr viel einfacher.
Ja, und das finde ich auch fantastisch, dass viele Apps sehr gezielt erlauben, nach bestimmten Werten oder Lebensentwürfen zu suchen. Das spart zum einen Zeit und hilft, Gleichgesinnte zu suchen. Und besonders, wenn wir an queere oder an marginalisierte Gruppen denken, bietet eine Online-Plattform diese Sichtbarkeit, die es vielleicht sonst analog nicht in der Art geben würde. Mhm. Und gleichzeitig auch sichere Räume, um passende Kontakte zu finden.
Ja. Ja, so die Vernetzung hat wirklich, wo möglich ist.
Genau.
Und Herausforderung sehe ich ganz klar in dieser Vielfalt, die einem auch dort begegnet.
Genau.
An Menschen. Also es ist, es ist teilweise absolut überfordernd, irgendwie so die Auswahl, die du hast. Du schreibst zum Teil auch mit sehr vielen Leuten gleichzeitig. Es macht auch so den Anschein, dass es so, alles ist so austauschbar. Weißt, es hat auch so einen Gamification-Charakter. Weißt, dass halt die Apps auch ja wollen, dass du möglichst lange drauf bleibst und möglichst viel Zeit drauf verbringst. Genau. Also werden auch so Mechanismen eingebaut, dass es halt so ist. Ja, und dass viele Menschen auch leiden unter diesen Algorithmen, die eigentlich bestimmen, wer wird dir angezeigt und wer eben auch nicht und wie viele Matches du hast. Und
ja,
du machst dich halt auch mega abhängig von dieser Technologie und von diesen Anbietern und die haben halt nicht zwingend dein Glück im Sinn. Auch wenn das immer wieder behauptet wird in der Werbung, sodass eigentlich der grösste Erfolg ist, wenn man die App deinstalliert oder die Seite nicht mehr braucht. Aber das ist ja nicht ihr Geschäftsmodell. Also komm. Nee,
die tun nur so.
Ja, ja.
Und was du auch erwähnt hast, ist diese Überforderung durch zu viel Auswahl. Das nennt man the paradox of choice. Mhm. Also wenn alles möglich scheint, fällt es eben sehr schwer, sich festzulegen. Und wenn man sich entscheidet, schwingt häufig der Gedanke mit, war das jetzt wirklich schon das Beste? Oder soll ich vielleicht doch nochmal auf Suche gehen.
Ja.
Und das ist was ich aus meinem privaten Umfeld immer wieder höre.
Mhm. Ja, halt der Dopamin-Rush, den du ja auch hast beim Swipe. Also das hat man ja auch gemessen, ich habe da auch mal ein bisschen zugelesen. Mhm. Dass wirklich so eben die, sagen wir jetzt mal Tinder, aber es kann jede App sein, du bist auf Tinder, du bist am Swipen und du hast eigentlich konstant wie so ein Dopamin höher. Und dann vor allem, wenn du jemanden likest, dann schießt es noch oben aus und wenn du dann ein Match hast, noch mal mehr. Aber du hast eigentlich wie konstant dein Belohnungssystem, das aktiviert
ist. Eigentlich wie Online-Casino.
Ja, genau.
Mit es Abzocke ist so dran.
ja, voll.
Was finde ich noch ein Vorteil ist, also im Vergleich zur Disco, man ist sehr flexibel. Also
We don't know her.
Man kann daten, wann und wo man will.
Ja.
Beziehungsweise mal die Auswahl treffen. Im Zug, in der Mittagspause, abends auf dem Sofa, in Jogginghose. Mhm. Und gerade für ungeübte oder schüchterne oder sehr introvertierte Menschen ist es oft auch eine Erleichterung, wenn sie in ihrem eigenen Tempo und vielleicht erstmal mit ein bisschen physischem Abstand Kontakt aufnehmen können.
Ja, sehe ich absolut. Ich finde halt auch, dass ich meine, Online-Dating ist schlussendlich aber auch etwas, wo du mega musst kuratieren. Also du musst dir wie Gedanken machen, oder müsstest, ich muss es so formulieren, du müsstest dir eigentlich Gedanken machen, was lade ich für Infos auf, wie will ich mich präsentieren, mit was für Fotos und so. Also eigentlich ist das schon auch ein Prozess, der gewisse Zeit verlangt und auch gewisse Energie. Und das ist aber etwas, was ich jetzt auch in meinem Umfeld sehe, was nicht immer gemacht wird. Aber ich kann mir dann auch vorstellen, dass die Leute dann frustriert sind, wenn das Online-Dating nicht so funktioniert oder sie nicht so viele Matches haben oder nicht so gute Resonanz.
Auf jeden Fall. Und das bringt mich jetzt zu einem Punkt, den ich mit dir noch diskutieren wollte oder mal deine Meinung hören wollte. Thema Oberflächlichkeit, also gerade bei Dating-Apps, bei denen dir auf dem Telefon dann in Gesamtbildschirmgröße ein Profilfoto angezeigt wird mit dem Namen und vielleicht noch dem Alter und dem Beruf, entscheidet man ja innerhalb weniger Sekunden beim Swipen eher nach dem Foto und nicht nach Persönlichkeit, Tiefe, Chemie, stimmen so die Werte und Erwartungen. Vielleicht Erwartungen guckt man noch, will jemand Familie oder nicht oder will jemand was Ernstes oder Lockeres. Das kommt erst viel später. Also wird ja super oberflächlich selektiert. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist lustigerweise auch ein Gespräch, das ich schon viel geführt habe, weil sehr viele Menschen, die ihren Partner oder ihre Partnerin offline haben kennengelernt, also bei der Arbeit oder über Bekannte, was auch immer, sagen sehr viel, wenn mir der Mensch wäre vorgeschlagen worden auf einer Dating-App, hätte ich nach rechts geswiped, also Nein gesagt. Und das ist schon noch krass, weil es sind schlussendlich ja auch ganz andere Komponenten, die dazu führen, fühle ich mich angezogen von einer Person, habe ich Interesse an einer Person, möchte ich die weiter kennenlernen und dass das nicht anhand von einem Foto und ein paar Stichworten gemacht ist. Und deswegen sind ja auch so viele Leute enttäuscht, wenn sie sich nicht treffen im echten Leben und sie merken, da ist nur Chemie. Oder wir können überhaupt nicht zusammen reden. Und vielleicht mit einer Person, die halt optisch vielleicht nicht 100% das Beuteschema wäre, hat man aber einen riesen Spass und eine gute Zeit und denkt, ja, der Mensch will die unbedingt weiter kennenlernen.
Aus der Perspektive finde ich beispielsweise, jetzt komme ich wieder mit Reality-Trash-TV, aus der Perspektive finde ich Love is Blind super.
Ja.
Vom Ansatz her oder von der psychologischen Überlegung, weil du kommst random mit einer Handvoll Leuten zusammen, siehst die nicht, verbringst aber sehr viele Stunden und sprichst über, wer du bist, was du willst, was sind deine Einstellungen zum Leben, was müsste sein, wenn, dass man sich über die Passung und über, wie kannst du zusammen lachen und magst du die Stimme und magst du, was so zumindest auditiv rüberkommt. Und dann erst kommen die Looks dazu. Müssen uns jetzt auch nicht drüber streiten, das ist natürlich auch alles wieder Kommerz. Und ich glaube, die allerwenigsten Paare bleiben dann überhaupt zusammen, weil ja, Looks und Chemie und Geruch und so gehören auch dazu.
Ja.
Aber ne, von der Seite finde ich es eigentlich eine sehr schöne Kontrastbewegung zum oberflächlichen Swipen, wenn nur das Gesicht sehen.
Ich glaube, das ist schon das Erfolgsrezept von diesem Format, ja. Ja, absolut. Dass es wie so eine Gegenbewegung ist, dass das, aber man muss einfach sagen, dort ist natürlich auch der Bias, dass das meistens Leute sind, die, ja, mit einer riesen Erwartung kommen, was da alles muss passen, meistens schon recht Baggage mitbringen, so Dating-Erfahrungen, Beziehungserfahrungen zum Teil. Und du merkst sofort, okay, das sind Leute, die traumatisiert sind, die Sachen nicht haben aufgearbeitet und so und jetzt das Gefühl haben, ihre Beziehung ist alles happy clappy und es löst sich. Ja. Es wäre mal spannend, ein Format mit Leuten, die actually ja, sich,
die jetzt nicht berühmt werden wollen.
Ja, und die sich selber reflektieren, weißt du, wo sich mit sich selber beschäftigt haben, mit ihren Mustern, mit ihren Themen und irgendwie wie aus einem Good Place dort herkommen und nicht, diesmal muss es jetzt einfach klappen.
Ja.
Das wäre spannend.
Und wenn die andere Person nur geil genug ist, dann bin ich beziehungsfähig.
Also Netflix, wenn die Interesse hat oder im Format, hit das ab.
Ich vermute, die haben schon Leute wie uns im Hintergrund. Aber
nee.
Am Ende wollen doch alle Kohle machen. Macht man lieber die Drama-Formate.
Ja.
Speaking of Drama.
Ja.
Wir bleiben noch ein bisschen auf dem, was sind denn die Schattenseiten und was sind denn sehr bekannte neue Phänomene dieses heutigen Datings. Ich habe ein paar Wörter mitgebracht zu den Phänomenen, zu den Klassikern unserer Zeit. Zum Beispiel Ghosting, Benching, Breadcrumbing. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich würde dir die Worte vorlesen und du erzählst uns, vor allem natürlich allen, die uns zuhören, was das denn eigentlich ist. Das gehört
und
ja
wenn
zu
es nicht weiß, der rate.
Dann ratest du genau.
Ist gut.
Ich bin mir recht sicher, dass du es weißt.
Ich habe mich eben schon viel mit deiner Sache auseinandergesetzt. Das kann gut sein.
Wir starten mal mit einem möglichen Zustand als Resultat dieser ganzen Phänomene. Und zwar der sogenannten Dating Fatigue. Was ist denn die Dating Fatigue?
Ich würde sagen, das ist das, was ich vorher schon ein bisschen ausgeführt habe von Leuten, die je nachdem schon ein Zeitchen auf diesen Apps unterwegs sind, sehr viele auch negative Dating-Erfahrungen gemacht haben. Aber sei es mit Ghosting, Benching, Breadcrumbing, all diese Sachen. Und wo einfach keine Energie mehr haben für das. Einfach so, sie haben so viel Zeit investiert, so viel Energie investiert ins Daten, ins Schreiben mit Leuten, kennenlernen von Leuten, dass sie einfach keinen Bock mehr haben auf diesen Scheiß, wo es sich anfühlt wie so ein endless Loop. So, du bist wie so im Hamsterrad gefangen und hast so viele erste Dates. Es ist schon mal ein Wunder, wenn du mal ein zweites Date hast und dann bricht es aber wieder ab. Oder du hast das erste Mal Sex und dann ist es wieder durch und so. Und so das, du kommst wie nicht weiter. Es ist immer wieder und zurück auf Feld 1.
Also und so enttäuscht werden als Wiederholung bis zur emotionalen Erschöpfung.
Ja.
Kann man so ja sagen. Das hast du sehr schön, sehr gut beschrieben.
Ja, ja, das sehe ich wirklich immer wieder bei Leuten.
Ja. Dann kommen wir doch zu Grimms Märchen Hänsel und Gretel. Breadcrumbing. Was bedeutet denn Breadcrumbing im Dating-Kontext? Also Brotkrumen werfen.
Ja, das ist so, du hast jemanden mal datet und die Person hat aber nein, wie, man hat wie die Absichten nicht wirklich geklärt. Oder es ist wie nicht sicher gewesen, wo führt jetzt das her. Die Person tut sich dann so ein bisschen zurückziehen, aber tut die gleich immer noch warm behalten, indem die Person dir eben immer wieder ein Stückchen Brot zuwirft. Und das kann eben, also nicht wortwörtlich, das vielleicht auch, aber mehr so mal ein Like gibt oder eben immer deine Stories anschaut oder irgendwie einen Kommentar schreibt unter deinem Bild, wie du heiß aussiehst oder mal wieder ein WhatsApp, so, ich habe gerade an dich gedacht, so, wie geht's dir?
Aber so um 3.33 Uhr morgens nochmal.
Genau, aber immer geht wieder enger von der Bildfläche verschwinden. Also so gleich immer noch so ein bisschen in sich ins Gedächtnis rufen. Hallo, mir geht es dir immer noch und ich bin immer noch ein bisschen interessiert. Aber nie so, dass es wirklich zu, weiter wird gehen oder zu einem Commitment wird kommen.
Ja, absolut. Also wir haben kein echtes oder ehrliches Interesse an Nähe oder an es geht ja weiter. Was ist denn so schlecht daran? Man kann ja wirklich sagen, es ist scheiße, oder? Man kann jetzt dem Breadcrumbing nichts Positives zusprechen, so wie ich sehe.
Nein, das ist einfach für den Menschen, der ein Stückchen Brot ausgesetzt ist, ist es einfach extrem verwirrend. Weil so, hast du jetzt Interesse oder nicht? Hast so, willst ja du mich jetzt kennenlernen oder nicht? Und gleichzeitig immer wieder so das Dopamin, das wieder hittet und irgendwie meldet sich ja die Person gleich, also vielleicht ist sie gleich etwas und dann wieder die Enttäuschung und so die Up and Downs die ganze Zeit.
In so einer Situation braucht es oft gute Freunde und Freundinnen, die sagen, Babe, der hat kein ehrliches Interesse an dir, lass es sein.
Ich finde es geil, dass du gendered hast. Der hat keinen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Frauen
absolut
Brotkrumen werfen.
Absolut. Ich glaube, bei dir ist es Macht der Gewohnheit.
das ist sehr gut möglich.
Ja.
Dann drehen wir es doch mal um. Vielleicht magst du es jetzt mit den anderen Geschlechterrollen erklären. Und zwar Ghosting. Was ist denn Ghosting?
Ghosting ist, wenn eine Person einfach wie so ein Geist verschwindet. Also einfach die Ladle hängen. Die hat mehrere Dates gehabt, hat es eigentlich gut zusammen oder seid vielleicht noch in der Kennenlernphase nur mal am Schreiben. Und plötzlich ist die Person einfach wie weg und kannst sie nicht mehr erreichen, reagiert auf nichts mehr. Tut dich nachdem auch nicht mehr aufhört zu irgendwelchen Treffen, die man schon abgemacht hat. Oder irgendwelche Events, die wir zusammen besuchen wollen, sondern die Person ist wirklich wie ein Geist eben verschwunden. Und das ist auch so brutal für unsere Sehne. Einfach so das Nicht-Wissen, was ist los, was ist passiert, an was liegt es. So kein Closure zu bekommen. Sondern so allein gelassen werden mit dem Gefühl von Ablehnung. Und so das verlassen werden. Also gerade Menschen, die ängstlich gebunden sind, für die ist das so schlimm. Ja. So das Gefühl von, ich werde verlassen und ich kann nichts machen.
Ich habe eine Studie gefunden, die belegt, dass bis zu 70% der Online-Dating-NutzerInnen schon einmal geghostet wurden. Jetzt geht es nicht ganz auf. Also es haben nur ein Drittel dann zugegeben, dass sie schon mal jemanden geghostet haben. kommt nicht ganz hin, aber
ja, nee.
Zeigt, wir reden hier nicht von einem Ausnahmefall, sondern fast schon von einem ganz, ganz tollen Kommunikationsstil unserer Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es bodenlos.
Ja.
Und es ist aus psychologischer Perspektive wirklich sehr, sehr heftig. Weil für die Person, die geghostet wird, ist es oft emotional hoch belastend. Du hast es gerade schon schön beschrieben. Weil der Kontaktabbruch natürlich super plötzlich passiert und ohne Erklärung. Und unser Gehirn sucht dann natürlich nach Gründen, aber findet keinen. Also findet vielleicht schon welche, aber bekommt keine vom Gegenüber. Hm. Und genau das hält uns fest in Grübelschleifen, Selbstzweifeln, am Selbstwert knabbern. Und jetzt kann man sich fragen, finde ich, für die Person, die jetzt ghostet, also die entscheidet, ich breche jetzt den Kontakt ab, steckt da immer eine böse Absicht dahinter? Und da habe ich auch nachgelesen natürlich, um so ein bisschen begründen zu können, weil wir unterstellen denen ja dann gerne eine böse Absicht. Oder das sind die Villains in der Story. Und es ist schon so, dass da nicht unbedingt eine böse Absicht dahinter steckt. Manchmal vielleicht einfach nicht genaues Nachdenken, aber sehr, sehr häufig geht es eben um Vermeidungsverhalten. Sehr viele Menschen tun sich unglaublich schwer damit, unangenehme Gespräche zu führen oder klare Grenzen zu setzen. Ghosting wirkt dann einfach wie der schnellste und simpelste Weg, Konflikte zu umgehen, Unsicherheit nicht aushalten zu müssen, einfach weiter swipen. Und eben durch diese Apps ist es technisch auch noch sehr gut möglich. Ich lösche einfach den Chat. Tschüss.
Mhm. Ich muss dir und deiner Enttäuschung auch nicht begegnen. Oder ich muss wie nicht Verantwortung übernehmen.
Ja.
Was ich noch spannend finde in diesem Zusammenhang, ich würde gerne deine Meinung wissen. Weil ich habe die Diskussion schon ein paar Mal geführt.
Mit wem? Mit deinem Stofftier?
Mit diversen Leuten auch mit meinem Stofftier. Aber vorausgesetzt, man hat eine Konversation auf einer App und die fadet aus. Würdest du sagen, die Person, die dann nicht mehr zurückschreibt auf die letzte Nachricht, ghostet?
Ja.
Du würdest sagen, man muss jedes Mal klären, ich glaube, wir merken es beide hier, wir haben nicht wirklich Interesse, wir lassen es sein, wünschen dir ein schönes Leben. Du findest, es braucht überall Closure.
Du fragst ja jetzt mich persönlich, oder?
Nein, aber das ist eine Diskussion, die ich schon mit mehreren Leuten geführt habe in meinem Leben, weil aber sie schon den Vorwurf gehört haben, du hast mich ghostet. Und es ist aber einfach eben so das Ausfaden von einer Konversation, wo sich beide nicht mehr wirklich darum da haben.
Ja, ich finde, man muss schon unterscheiden. Für mich ist zum Beispiel klassisches Ghosting, wir beide matchen. Ich stelle dir eine Frage und höre nie mehr was. Und auf einmal ist der Nutzer gelöscht.
Ja.
Wenn sich unser Gespräch natürlicherweise dahin entwickelt, dass niemand mehr eine Frage stellt und wie alles eigentlich geklärt ist und wir nur noch gefragt haben, und wie war dein Tag? Ja, gut. Deiner? Ja, gut. Würde ich es anders einordnen. Dann denke ich, ist okay, wenn man es so auströpfeln lässt.
Ja, oder? Das wäre aber auch meine Meinung. Und wenn jetzt das für jemanden sich nicht richtig anfühlt, dann finde ich es auch wichtig, dass die Person das aufbringt und sagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einen Vibe, aber jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, von dir kommt recht wenig. Was ist denn passiert? Und ich finde, wenn auf das nichts mehr kommt, dann ist es wieder Ghosting. Aber solange das wie nicht angesprochen wird, sondern es ist wirklich so ein, ja, okay, wir legen es halt beide nicht mehr so darauf an, dass das weitergeht und deswegen stirbt es jetzt, ist das für mich nicht Ghosting.
Sehe ich auch so. Ich glaube, es wird halt genau dann wieder schwierig, wenn eine Person ein Rieseninteresse hat und eigentlich gerne ständig schreiben würde und auch Fragen bekommen würde und die andere Person macht das nicht.
Und dann muss man es wieder ansprechen.
Bin ich eigentlich ein Riesenfan von. Ja, nicht eigentlich, bin ich ein Riesenfan von. Dann machen wir doch mal weiter mit den Verhaltensweisen. Was verbirgt sich denn hinter dem Wort Benching? Also Bench von Bank.
Benching, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, dass man jemanden wie eben auch so warm, das ist ein anderes Wort für warm baut, oder? Man setzt jemanden wie auf die Ersatzbank.
Ja, genau.
Ja, so. Eben, wart hier, vielleicht komme ich nochmal drauf zurück.
Genau.
So in dem Sinn.
Genau, und die Bank muss aber in Reichweite bleiben.
Ja, voll. Man muss können aus dem Augenwinkel drauf schauen und denken, okay, die Person sitzt noch dort.
Genau, ja. Und vielleicht über Brotkrumen werfen, bleibt die Person auch eine Weile sitzen auf der Bank.
Wie so eine Tube, wo dort sitzt.
Ja, in sehr vielen Fällen, nicht allen selbstverständlich, benchen Menschen, wow.
Sehr schön.
Andere, weil sie, ich muss an ein Fußballspiel denken, die sind halt gerade mit anderen am Fußballspielen und setzen dich auf die Ersatzbank. Und solange die Spaß haben mit den Leuten auf dem Fußballfeld, werden die nicht zu dir auf die Bank zurückkommen.
Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, also es ist nicht ein schönes Bild, aber es ist ein adäquates Bild.
So. Man kann sich vorstellen.
Ja, ja, sehr.
Ein letztes habe ich noch. Mhm. Dann machen wir mal weiter. Orbiting.
Ah, Orbiting, ist das nicht... Also, ich gehe davon aus, es ist irgendetwas, was sich immer wieder um das kreist.
Mhm.
Ist das, jetzt ist einfach die Frage, bist du der Orbit, der kreist, oder bist du das, der Planet, der den Orbit umkreist? Kannst du mir das nochmal sagen? Welcher bist du von beiden?
Ich glaube, du kannst es auf beides auslegen. Also es geht um das stille Kreisen um die andere Person. Und auch durch Storys schauen, Posts liken.
Ah,
genau, ja. Aber dass man so durch mega low-key Sachen in Kontakt bleibt. Social Media vor allem.
Da gibt es doch auch so viele lustige Reels und Memes dazu. Ja. Menschen, wo man mal auf einer Dating-App wie hat gematcht und man hat sich dann gegenseitig zu Insta gegeben.
Mhm.
Und die schauen einfach auch noch Jahre später deine Stories, aber du hast sie nie getroffen.
Genau, genau.
Ja. Das ist Orbiting in dem Fall.
Das ist Orbiting. Es unterscheidet sich vom Breadcrumbing dahingehend, dass Orbiting, also es gibt gar keinen direkten Kontakt mehr. Breadcrumbing wäre ja so, hallo, hier bin ich, bist du noch wach?
Ja.
Und beim Orbiting ist man wirklich creepy, sehr indirekt. Man guckt alles
You're
an.
Fucking creep.
Geht vielleicht auch aufs Fußballspiele an der Person.
Oh Gott, ja. Ja.
Genau.
So, einfach so, aber, was hast du gesagt? Ein stilles Kreisen.
Mhm.
Ja.
Stilles
sehr
andauerndes
creepy,
Kreis. Eine große internationale Untersuchung mit über 6.600 TeilnehmerInnen aus 50 Ländern hat gezeigt, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, Paare, die sich online kennengelernt haben, sind im Schnitt etwas weniger zufrieden mit ihrer Beziehung als solche, die sich offline gefunden haben. Hast du eine Idee, warum das so sein könnte? Oder ob du daran glaubst überhaupt, würde mich auch interessieren.
Hey, ich hatte es auch gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch eben so das Gefühl von, du hast so viel Auswahl gehabt. Und so die Frage, ist das jetzt wirklich das Beste, was ich auf dieser App hätte holen können? Weißt du, so dass du wie mit so einem Zweifel schon in die Beziehung gehst, so, ist das der Mensch, für den ich mich committe?
Mhm.
Und ich glaube, das hat dann wie so ein bisschen Bestand als Gefühl, weißt du, dass du das wie mitdrehst.
Mhm.
Ist es das?
Ja, das war einer der Gründe, den sie genannt haben. Mega gut. Was anderes, was die Forschenden dann so abgeleitet haben, ist, dass sich offline entstandene Paare oft in Werten und Lebensstil stärker ähneln, während es bei Online-Paaren häufig eher eben in erster Instanz um Aussehen, Einkommen oder Status geht. Und das wirkt sich auf Bindung und Intimität aus. Und obwohl zwar die Datenlage das zeigt, würde ich jetzt aus persönlicher Erfahrung widersprechen.
Hey, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass Leute, die sich offline kennenlernen, dass die vielleicht auch mehr Zeit zusammen verbringen, bevor sie eine Beziehung haben. Weißt du, wo sie zum Beispiel zusammen arbeiten oder wo sie sich immer wieder an den gleichen Events sehen oder wo sie die gleichen Freundesbekanntenkreis haben. Weißt du, wie diese Phase länger geht? Und das, da haben wir doch schon mal eine Studie angeschaut, dass das stabilere Beziehungen sind. Und es macht für mich schon Sinn, dass wenn du dich in sehr vielen unterschiedlichen Settings halt von Anfang an kennenlernst, in verschiedenen sozialen Interaktionen, dass du dann dir ein umfassenderes Bild auch kannst machen von jemandem, als wenn du den Menschen immer nur in so einer, man muss sagen, sehr unnatürlichen Date-Situation triffst, oder immer nur zu zweit und irgendwie immer so dezidiert, so die Quality Time, was ja etwas Schönes ist, aber wo gleichzeitig dir einen viel kleineren Einblick gibt, von, wie der Mensch eigentlich ist.
Ja. Was für mich noch logisch ist, wenn man sich zum Beispiel im Freundeskreis kennenlernt oder bei der Arbeit, bei der man schon seit Jahren ist, dass ja die Sozialisierung sehr dazu beiträgt, dass jemand mir gleicher ist. Und wir wissen auch, dass gleich und gleich sich sehr gerne gesellt. und man dadurch vielleicht anfänglich oder mittelfristig oder langfristig weniger Schwierigkeiten hat.
Das macht schon Sinn.
In meiner Recherche bin ich natürlich nicht daran vorbeigekommen.
Es tönt schon, weißt du, wenn du mich anschaust, jetzt kommt irgendetwas.
Ich habe mich wieder wie die investigative Journalistin gefühlt.
In meiner Recherche.
Auch dieses Phänomen hast du eingangs erwähnt, nämlich, dass Dating-Apps oder Partnervermittlungsplattformen kein Freundschafts- oder Liebesdienst sind, sondern knallhartes Businessmodell.
Ja.
Muss einfach sagen, Firmen verdienen damit richtig viel Geld. Und das ist, sagen wir es mal so, aus ethischer Sicht ziemlich fragwürdig und eher problematisch. Denn das Ziel ist nicht, dass du möglichst schnell die große Liebe findest,
sondern dass du so lang wie möglich bleibst und deine Gebühren bezahlst.
Ja, sie wollen, dass du Single bleibst. Die Pisse.
Sie wollen, dass du Single bleibst.
Ja.
Und da gibt's richtig viele widerliche Methoden, wie du nur an Content kommst, wenn du die erste Zahlung machst. Du kannst nur ein Abo machen. Die Preise sind extrem hoch. Und einfach nur, um mal die Zahlen so aus Transparenzgründen mit einzugeben. Der Online-Umsatz für Dating-Services in Deutschland soll einer Prognose zufolge bis zum Jahr 2028 auf rund 309 Millionen Euro ansteigen.
Ja, das überrascht mich nicht. Es ist wirklich ein Modell, das boomt. obwohl eben so viele Leute so frustriert sind damit, sehen sie immer noch so viele Leute als einzige Möglichkeit, wie sie heutzutage noch jemanden kennenlernen.
Ja, und ist es auch für viele die einzige Möglichkeit. Und es ist auch fantastisch, dass sie da ist. Aber ich finde es unglaublich wichtig zu wissen, dass eben dahinter der Kapitalismus steckt und man sich der Gefahren bewusst ist. Also Dating, Online-Dating hat nicht nur Schattenseiten, sondern auch Chancen. Aber man muss wissen, man muss ein bisschen mitdenken und sich überlegen, beim Swipen lohnt es sich,
das extra Päckchen noch zu kaufen.
Wem vertraue ich da eigentlich meine Zeit an? Wem vertraue ich da meine Daten an? Und meine Sehnsucht? Genau. Es gibt übrigens von SRF Investigativ, von meinen KollegInnen, nein, Spaß natürlich, einen aktuellen Beitrag, der das sehr eindrücklich zeigt. Also einige Plattformen, einige Firmen, die Liebe und Erotik versprechen und hinter dieser Fassade steckt eigentlich nur ein lukratives Geschäftsmodell und da sind auf den Plattformen keine einzigen echten Profile.
Ja, mir hat es doch auch mal angeschaut im Rahmen von OnlyFans, dass sehr, sehr viele Menschen, wo OnlyFans selber betreiben, dann wiederum Leute angestellt haben, die für sie jetzt Chat übernehmen. Also, dass du überhaupt nicht mit diesen Leuten chattest, wo du denkst, oder mit dieser Person.
Ja.
Was es natürlich auch gibt und was auch Menschen in meinem Umfeld schon erlebt haben, ist, dass Profile ganz normal aussehen. Also wirklich, du hast das Gefühl, du schreibst da mit einem normalen Mensch und der Mensch ist auch interessiert und dass es sich aber dann herausstellt, dass das so Scammer sind, die einfach probieren, so an dein Geld zu kommen, an deine Daten zu kommen. Und die haben dort sehr ausgeklügelte Methoden. Also beispielsweise die eine weit entfernte Bekannte hat mal sehr lange mit ihm geschrieben, wo verunfallt ist und dann noch ein Fotos geschickt hat aus dem Spital und hat gemeint, eben, er sei auch noch ausgeraubt worden und könnte jetzt für die Kosten nicht aufkommen, ob sie ihm das vorschiessen kann. Und sie hatte halt schon ein mega Vertrauensverhältnis gehabt. Sie hat sehr viel über ihn gewusst. Und deswegen hat sie ihm dort ausgeholfen. Und dann in dem Moment, wo sie das Geld überwiesen hat, hat er sie überall blockiert. Und
Das kenne ich nur von Dokumentationen. Sehr schrecklich.
Ja,
ja, ja.
Und es gibt jetzt auch immer wie mehr so AI-Bots, die mit dir eigentlich chatten. Also es sind zum Teil nicht mal mehr echte Leute, sondern halt einfach schlaue Bots, die man programmiert hat, dass sie an deine Daten kommen.
Ja, absolut. Ja, und dann gibt's einfach so ein paar Profile, die sehr gut funktionieren. Zum Beispiel der Soldat oder UN-Offizier, der im Ausland stationiert ist und in Rente geht. Oder Arzt, Ärztin, Ingenieur, Ingenieurin geben vor, in einem Krisengebiet zu sein, zu arbeiten, keinen Zugriff auf Geld zu haben. Witwer mit Kind, reiche Geschäftsperson. Und dann urplötzlich passiert irgendwas und zack, ich brauche Geld. Und ja, die klassische Zielgruppe dafür sind weiße, ältere Frauen, die alleinstehend sind, die auf der Suche nach Liebe, Nähe, Romantik oder einfach nur nach jemandem sind und für die das natürlich zu gut, um wahr zu sein klingt. Hey, jetzt möchte ich total gern aber auch noch ein bisschen Gearshift machen und angucken, wie kann denn Dating schön sein und welche Chancen bietet es denn und was haben wir denn eigentlich für Tipps für Menschen, um Dating zu genießen und sich klar zu sein, was sie eigentlich suchen und brauchen. Also gerade wenn wir vor dem Kontext, was eigentlich die ganzen Risiken sind und was die Zahlen sind, sicher ein Aspekt ist auch noch unsere Optimierungsgesellschaft, das Thema Selbstoptimierung bei uns Millennials, aber auch, ja, wie können wir denn so wirken, wie wir auch sind und dazu stehen? Wie können wir denn authentisch zeigen, wer wir sind und damit jemanden finden?
Ich finde, was zum Beispiel mega hilft, ist, dass man das Profil, das man erstellt, auch mit den Leuten mal teilt, weißt, die im näheren Bekanntenkreis sind oder Familie, wo man das Gefühl hat, mal, die Person weiss, wie ich bin und was mir wichtig ist. Und nein, das Profil zeigen und sagen, ist das repräsentativ für mich? Erkennst du mich in dem? Weißt, nicht nur ein Foto, sondern auch in dem, was ich schreibe. So ist das, bin das ich? So jemand, der das liest. Ja.
Gerade weil oft die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung bei uns Menschen unterschiedlich ist.
Ja.
Viele verkaufen sich ja fast, nehmen die fünf besten Fotos, die ich wahrscheinlich noch durch 18 Filter gejagt habe und schreibe irgendwas, wie ich gerne wäre.
Um möglichst interessant rüberzukommen. Und eigentlich ist es aber dann absolut unnatürlich. Aber ich finde, es gibt auch oftmals Umgekehrte, wo so sehr lieblose Profile sind, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt einfach so wie hergeschissen worden. Irgendwie einfach so, ah Gott, keine Ahnung, einfach irgendwelche Bilder und noch einfach zwei, drei Emojis reinklepfen oder ein Wort. Also so, dass man überhaupt nicht weiss, was bist du für ein Mensch, was suchst du hier, was sind deine Intentionen, was machst du gerne im Leben, irgendwie, was ist dir wichtig? Ich finde, das ist genau so das andere Extrem, das halt auch kontraproduktiv ist. Also ich finde, wenn man datet und egal mit welcher Intention, finde ich, auch da, dein Profil sollte Klarheit darüber geben. Weißt, und so, ja, ich suche jemanden für Freundschaft plus. Oder ja, ich suche etwas Ernstes. Und irgendwie, dass du dementsprechend dann auch ausgelegt auf das dein Profil auch ein bisschen aufbaust und auch nicht denkst, also das finde ich auch ganz schlimm, die sagen, eigentlich will ich nur Spass. Aber ich weiss, das kommt nicht so gut an. Deswegen schreibe ich es nicht her. Oder deswegen schreibe ich etwas anderes her. Und ich finde, das ist einfach nicht okay. Wo du ziehst ja dann Leute an, die je nachdem sich etwas anderes wünschen. Und es ist keine Klarheit darüber. Man hat nicht darüber geredet, was willst du, was will ich, was ist so unser Common Ground. Und das finde ich, je klarer man ist in seinem Profil, desto eher zieht man dann auch genau die Menschen an, die das dann auch suchen, auch wollen, was es auch immer ist.
100%. Und gerade bei dem Fall, den du jetzt besprochen hast, wenn ich doch eigentlich nur nach Spaß suche, es aber nicht reinschreibe, mache ich mir selber überhaupt keinen Gefallen. Nur wenn ich rausgehe mit genau, was ich suche oder möchte, also die Erwartung ganz klar kommuniziere, kann jemand, der auch Spaß sucht, mich matchen und dann können wir den größten Spaß zusammen haben.
Ja.
Wenn ich aber so tue, als ob ich vielleicht eine offene Beziehung und vielleicht noch was Ernstes und vielleicht Kinder, aber vielleicht auch nicht, so das wandelnde, vielleicht offen für alles Profil, den glaube ich nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Nein. Und was ich auch immer, ich weiß, vielleicht ist es an unpopular opinion, aber ich finde einfach, du musst doch wissen, was du willst, mhm. unabhängig davon, wen du triffst.
Ja.
Also weißt, das ist ja eine Entscheidung, die du für dich triffst und für dein Leben.
Mhm.
Und so die Menschen, die schreiben, let's go with the flow und komm, wir schauen jetzt eben, ich kann doch jetzt noch nicht sagen, was ich will. Wieso nicht?
Mhm.
Das ist eine Entscheidung, die du triffst und die nicht abhängig davon ist, wen du triffst.
Mhm.
Ich sage nicht, dass sich daraus nicht nach etwas anderes kann entwickeln, aber du kommst gleich mit der Intention an den State.
Ja.
Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und sich nicht festlegen, ist auch festlegen im Fall.
Ja.
Ich weiss, es ist eine unpopular Opinion. Ich habe schon viel diskutiert über das.
Ja. Also kann man sich vielleicht folgende drei Fragen stellen vor einem Date oder bevor man sich ein Profil irgendwo macht. Was will ich eigentlich? Wonach suche ich? Dann, was zeige ich von mir? Und vielleicht auch, welche Grenze brauche ich? Weil es geht nicht darum, das zu zeigen, was ich denke, könnte jemandem gefallen, sondern das zu zeigen, wie ich bin. Weil nur dann habe ich eine echte Chance auf eine authentische, gesunde Beziehung,
mhm.
bei der es matcht. Das gilt übrigens auch für Freundschaften und für Sexverabredungen.
Ja, absolut. Das ist aber die Klarheit, oder, wo man mhm. hat. Oder wo genau. man sollte haben.
Fallen dir sonst noch irgendwelche Tipps ein, oder irgendwelche wunderbaren Chancen fürs Online-Dating mhm. oder fürs analoge Dating?
Also jetzt gerade beim Online-Dating finde ich zum Beispiel so eine Zeitbeschränkung finde ich mega sinnvoll.
Mhm.
Also sehr viele Leute sind auch frustriert, weil sie so viel Zeit auf diesen Apps verbringen und es sich dann wie so eine Zeitverschwendung anfühlt.
Genau.
Und ich finde, wenn man sich wie so Slots setzt, eine Viertelstunde pro Tag, wo ich swipe,
mhm.
finde ich zum Beispiel, kann mega sinnvoll sein. Ich finde, es kann auch sinnvoll sein, nicht parallel zu daten, aber wenn man klare Intentionen hat, dass sich etwas daraus entwickeln soll, kann das Parallel-Dating sehr verwirrend sein, emotional überfordernd, weil mhm. man dann plötzlich mit der Situation konfrontiert ist, dass man mehrere Leute gleichzeitig toll findet und ja, dann vielleicht auch Gefühlfahrt anfangen entwickeln, die andere Person auch. Und das ist einfach, es ist so ein Setup, wo schnell mal desaströs enden kann.
Ja.
Ja, ich finde so, wenn man merkt, es entwickelt sich mit jemandem in eine ernste Richtung, vorausgesetzt man will das, dass man sich auch mal fokussiert und mhm. nicht immer in dieser Dynamik drin bleibt, von ah, ich gehe noch mal schauen, ob es dann gleich noch etwas anderes hat, ob es dann gleich noch etwas Besseres gibt. Wo, das haben wir ja jetzt ein paar Mal besprochen in dieser Folge, dass das wirklich halt auch dazu führt, dass man unglücklicher mhm. wird und
ja.
Zweifel hat, egal bei wem.
Eine andere Komponente ist ja auch beim mehrere Menschen gleichzeitig daten, falls man mit mehreren Menschen gleichzeitig Sex hat, unbedingt darauf zu achten, zu verhüten, dass ja. sich STIs nicht übertragen. Und mhm. auch wenn man mit mehreren Sex hat, offen mit denen zu kommunizieren. Ich habe übrigens noch mit anderen Menschen Sex und zwar so und so. Ist es für dich okay?
Mhm. Ja, ich finde auch, dass sich viel eigentlich würde lösen lassen, indem man einfach offen darüber redet.
Mhm.
Aber da höre ich auch immer wieder, dass Leute Angst haben, dass wenn sie das offen würden ansprechen, dass die andere Person das nicht würde wollen.
Mhm.
Weil auch da hat man sich ja eigentlich schon die Antwort gegeben, dass es eigentlich nicht okay ist, was man macht, weil man weiss, dass die andere Person ein Problem damit hätte oder das nicht würde wollen.
Und vor lauter nebulöser Kommunikation, also vor lauter Nebel, rennst du dann doch irgendwann mal gegen die
ja.
Nordmannstanne.
Ja, ja.
ja, ah, Mist, ist doch nicht gut gegangen.
Ja.
Ein weiterer Aspekt fällt mir auch noch ein, und zwar für die suchende Person. Also wenn ich jetzt wirklich auf der Suche bin nach einer Partnerin oder einem Partner, gibt es mhm. denn Dinge, die du wichtig findest, die man sich vorher überlegt? Also nach was man sucht oder was so Parameter sind, was so No-Gos wären. Wie würdest du da herangehen?
Ja, gerade in einem anderen Podcast, den ich sehr gerne habe, etwas dazu gehört. Okay. Und zwar, wie man sich den perfekten Partner, Partnerin manifestieren kann. Okay. Und das ist ja so, ja, jetzt denken vielleicht viele, so ein bisschen komisch, aber ich habe den Approach habe ich mega spannend gefunden. Mhm. Und zwar ist eigentlich so die Devise gewesen, hey, setz dich her und mach eine Liste an Eigenschaften, die du dir wünschen würdest, von deinem zukünftigen Partner, Partnerin. Einfach einmal alles aufschreiben. Und dass du dann diese Liste anschaust und ganz ehrlich zu dir bist und sagst, welche von diesen Eigenschaften bringe ich selber mit?
Mhm.
Und dass Sachen, die man selber gar nicht mitbringt, wie kommt man auf die Idee, dass man die kann erwarten vom anderen?
Okay.
Weißt? Ja. Und dass man dann auch sagt, wie kann ich dann zuerst mal für mich schauen, dass ich die Eigenschaft entwickeln kann? Was auch immer das ist, dass ich dort in mich investiere und das bei mir aufbaue, damit ich das dann auch dementsprechend anziehen kann bei einem anderen Mensch. Wo, wenn man sich zum Beispiel einen empathischen Partner, Partnerin wünscht, aber man selber überhaupt nicht ein empathischer Mensch ist, dann wird die andere empathische Person das nicht wollen.
Möglicherweise weißt du, nicht.
Das ist ja nicht attraktiv. So, okay, dann bringe ich die ganze Empathiebeziehung und du nicht. Deswegen, wie kann ich
du bringst dafür das Geld rein, super.
Wie kann ich mehr Empathie entwickeln? Wie kann ich die Eigenschaft, die Qualität entwickeln?
Ja.
Und das habe ich so einen schönen Approach gemacht, wo das auch sehr viel Selbstreflexion und auch selbstkritisches Denken erfordert. Und auch, eben, ich kann nicht Sachen auslagern, die ich vielleicht selber gar nicht habe.
Ja.
Und mir das wünsche.
Finde es auch eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus eine Version 2.0 macht. Und sicher, weil ich finde zum Beispiel, also mein Partner bringt Eigenschaften mit, die ich nicht habe.
Ja.
Zum Beispiel Geduld.
Ja.
So. Ja. Habe ich nicht auf die Liste geschrieben, aber könnte ich jetzt, weil ich finde es wunderbar, mit einem Menschen zusammen zu sein, der geduldig ist. So. Mhm. Jetzt ist er mit einer Frau zusammen, die nicht so ganz geduldig ist. Aber ich kann mir zum Beispiel überlegen, er bringt das mit. Ich habe aber vielleicht eine andere Qualität, die ähnlich wertvoll für ihn ist, die ich mitbringe, die er nicht hat. Also vielleicht auch, dass es nicht nur, wir müssen beide das Gleiche mitbringen, sondern was könnte dann auch ein guter Trade-off ist das falsche Wort. Was könnte eine gute Kombi sein? Wie können wir uns denn wunderbar ergänzen, dass aus Yin und Yang das Kreischen wird und wir uns gegenseitig helfen, in Balance zu bleiben.
Das, glaube ich, ist innerhalb von einer Beziehung mega schön und mega wertvoll, weißt, dass man sich gegenseitig auch unterstützt im persönlichen Wachstum. Weißt, und eben so in der Entfaltung auch von Sachen, die man eben vielleicht nicht so gut kann oder nicht so stark ist, finde ich mega schön. Ich finde, wenn es so darum geht, so, wo trifft man sich, so, welche Werte sind einem wichtig, dort sehe ich schon mega, dass das muss einfach in line sein.
Wie stehst du denn zu so Parametern wie muss einen coolen Style haben oder muss sportlich sein? Ja, das vielleicht das jetzt nicht, damit kannst du nicht so viel anfangen. Also hey, mit Dingen, die jemand theoretisch verändern kann.
Ja, das wäre ja jetzt das Licht, das zu bashen und das oberflächlich abzutun und so. Aber ich finde auch da, je nachdem, wenn das ein wichtiger Bestandteil ist in deinem Leben, Style, Mode, Design, was es so immer ist, und du das auch geniessest, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, vielleicht auch darüber zu reden, das auch wie zu teilen, wie eine Leidenschaft und man sich das wünscht, dass man das auch mit dem Partner oder der Partnerin machen kann, dann finde ich das völlig schön und legitim.
Und wenn es einem egal ist, also wenn es mir selber wichtig ist und für mich aber auch okay ist, wenn ich es einfach weitermachen darf, zum Beispiel meinen Marathon laufen und die andere Person ist unsportlich, aber das ist okay für mich, die soll mich dann anfeuern kommen bei meinem nächsten Wettkampf.
Das ist doch nice. Und ich glaube, dort ist doch wieder eben, wenn man wieder an die Liste denkt, ich weiß, viele sind vielleicht auch triggert von dem Listengedanken, was so tut, das geht man shoppen. Aber es geht ja viel mehr darum, sich zu überlegen, was ist mir wichtig.
Ja.
und was sind so meine Standards. So. Und wenn das für mich nicht wichtig ist, dass der Mensch mit mir läuft, aber mir ist wichtig, dass der Mensch mich unterstützt in meinen Lebensentscheidungen, dann hast du ja das.
Ja, absolut. Ich finde zum Beispiel auch sehr hilfreich, sich über No-Gos Gedanken zu machen. Also gerade bei jemandem, der eine vegane Lebensweise hat oder nicht raucht oder keinen Alkohol trinkt oder auf gar keinen Fall eine offene Beziehung möchte oder. Was sind denn so No-Gos, mit denen ich nicht leben kann und will?
Ja.
Und vielleicht, was sind die, das wäre die dritte Kategorie, wo lasse ich mit mir verhandeln? Also wo bin ich auch Realistin genug zu sagen, ich bin ja auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, die aussieht wie ein Supermodel und viel Willen hat. Wo wäre für mich auch was anderes okay? Und dadurch dann vielleicht wirklich auf die 3, 4 allerwichtigsten Komponenten zu gehen und damit das als Vision zu nehmen für... Und danach gucke ich beim
Und das
Dating.
Ist für mich nicht verhandelbar. So.
Genau. Mhm. Ja.
Ja. Und ich glaube auch, dass viele wie die Arbeit nicht machen. Weißt, was suche ich eigentlich? Um was geht es mir eigentlich? Was ist mir wichtig? Mhm. Und dann viel mehr einfach auf das reagieren, was halt kommt.
Ja. Und wirklich dann, wenn ich merke, hey, ich erlebe gerade oder ich bekomme nicht, was ich suche oder ich kann nicht geben, was von mir gesucht und erwartet wird, früh eine Grenze ziehen und es nicht wie ein totes Pferd noch ewig weiter reiten zu versuchen, sondern auch aus einer Art von Respekt für sich und die andere Person und Selbstschutz zu sagen, hey, wir haben es probiert, aber obviously sind wir nicht on the same page oder sind wir, was auch immer es ist.
Ja, fing ich auch sehr schön.
Ja, meine Liebe, das war unsere heutige Reise durch die Dating-Landschaft von Chancen und Risiken bis zu konkreten Tipps für Selbstschutz und mehr Präsenz und sehr bewusstem Dating. Respektvollem Dating. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Schreibt uns eure Dating-Erfahrungen und teilt die Folge mit FreundInnen und FeindInnen, die gerade daten. Danke an die liebe Caro und danke an euch, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Bevor wir uns verabschieden aber, Caro, was machen wir denn in 2 Wochen?
Wir reden über das Phänomen, nicht einisch, nicht zweimal, multiple Orgasmen.
Nee.
Doch.
Come on.
Und auch mal, es gibt ja so den Mythos, dass nur Frauen multiple Orgasmen haben. Ist das wirklich so? Warum ist das so? Also da werden wir ein paar Fragen beantworten.
Wird es wieder sexy? Müssen wir nicht mehr swipen. Dann freue ich mich schon sehr darauf. Euch da draußen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Möge die Lust mit dir sein.